Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Heute sind im Gespräch zwei Gäste zu hören: die Schwestern Anita Lasker-Wallfisch und Renate Lasker-Habrecht. Sie sind zusammen durch die Hölle von Auschwitz und Bergen-Belsen gegangen. Am Wochenende bekamen sie im Berliner Jüdischen Museum den Preis für Verständigung und Toleranz verliehen. Und ich hatte die Gelegenheit, sich vor unserer Sendung im Hotel zu treffen. Darüber freue ich mich sehr. Schönen guten Tag, Frau Lasker-Wallfrisch. Schönen guten Tag, Frau Lasker-Habrecht.
Guten Tag.
Guten Tag.
Herzlichen Glückwunsch. Damit möchte ich eigentlich gerne beginnen. Herzlichen Glückwunsch für den Preis, den Sie verliehen bekommen haben. Was bedeutet Ihnen diese Auszeichnung, dieser Preis?
Ich bin ja die anderthalb Jahre ältere von Frau uns beiden Antiquitäten hier. Der Preis ist wichtig. Ich habe bei der Preisverleihung, da habe ich also wirklich aus tiefstem Herzen gesprochen, dass erstens meine Schwester diesen Preis im Grunde genommen mehr verdient als ich, weil ich ohne sie und ohne ihre Hilfe und ihren Beistand säße ich jetzt nicht hier und stünde auch nicht auf dem Podium, um einen Preis entgegenzunehmen. Denn ich bin dank meiner Schwester, die einzige Cellistin im Lagerorchester von Auschwitz war, hatte sie gewisse, ich will nicht von Privilegien sprechen, aber sie war unentbehrlich, soweit man im Auschwitz unentbehrlich sein konnte, um das Orchester zusammenzuhalten. Und dank ihrer hat sie mir mehrere Male das Leben gerettet, wo ich also schon hätte ein paar Mal vergast werden sollen. Und wenn man dann erfahren hat, dass die Schwester der Cellospielerin war, da hat man mich dann auf die andere Seite geschubst.
Wie geht es Ihnen, Frau Wolf?
Wenn ich das jetzt so höre, was fällt mir plötzlich ein, dieser Wahnsinn, nicht wahr? Okay, du warst also schon auf der Vergasseite, und dann sagst du, du bist die Schwester der Cellistin. Und das war gut genug für die ja immerhin alle Leute ermorden wollten, sie auf die andere Seite zu schubsen. Okay, nun, du bist die Schwester von der Cellistin, so what? Wir sind psychologisch, versuchen das nachzuvollziehen, das ist ein schönes Wort, ist beinahe unmöglich.
Das Leben,
Musik da wichtig war, nicht wahr, plötzlich?
Dass Musik plötzlich wichtig war, ja. Das Leben, das Überleben und das Sprechen darüber, das wird im Mittelpunkt dieser Stunde stehen mit Anita Lasker-Wallfisch und mit Renate Lasker-Habrecht. Anita Lasker-Wallfisch war Cellistin beim English Chamber Orchestra, welches sie selbst mitgegründet haben. Renate Lasker-Habrecht war Journalistin, unter anderem beim BBC, aber auch beim WDR, und sie ist Autorin. Die Schwestern sind KZ-Überlebende. Gerade haben sie den Preis für Verständigung und Toleranz des Jüdischen Museums in Berlin bekommen. Verständigung, das bedeutet ja immer miteinander reden. Und dazu gehören zwei und eben auch einer, der zuhört. Was für ein Gefühl haben Sie, was das Zuhören betrifft? Wird Ihre Geschichte noch gehört? Wollen wir noch zuhören?
Ja, Sie haben vollkommen recht mit dem Zuhören. Ich meine, ich habe den Privileg, kann ich nur sagen, dass ich hier sehr viel in Schulen spreche. Nicht nur Schulen, manchmal auch Universitäten, also verschiedene Altersgruppen. Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig. Erstens mal encourage ich die Kinder oder Jugendleute, Fragen zu fragen. Ich sage, fragt jede Frage, auch wenn sie euch blöd erscheint. Denn erstens mal, wie du so gut gesagt hast, wir sind die Letzten. Du kannst dann niemanden mehr fragen. Und es macht einen großen Unterschied, ob sie da jemanden vor sich sitzen sehen, der da war, ein Augenzeuge, oder das im Geschichtsbuch zu lesen. Denn im Geschichtsbuch ist es dann tot, nicht wahr? Und da kann man auch weiterblättern, nicht wahr? Also der Holocaust,
ein Kapitel.
Der nächste Krieg, ja, und so weiter. Also an den Briefen, die ich bekomme und überhaupt so die Reaktion, sehe ich, wie wichtig das ist.
Frau Habrecht, Sie gehen, soweit ich weiß, nicht in Schulen, haben sich dagegen entschieden, sprechen aber in der Öffentlichkeit oder sprachen in der Öffentlichkeit auch immer über das Erlebte und Erlittene. Ich habe gelesen, dass das aber nicht immer so war, dass man es wissen wollte. Gerade am Anfang sind Sie gar nicht gefragt worden nach dem, was Sie erlebt haben.
Stimmt genau, das? Ich meine, in verschiedener Hinsicht bin ich in einer ganz anderen Situation. Ich bin also, nachdem wir endlich aus Belsen rausgekommen sind, nach der Befreiung, sind wir dann beide nach England gegangen. Und ich habe also, wie Sie vorhin schon sagten, also bei der BBC gearbeitet und habe dann einen Deutschen geheiratet, in zweiter Ehe, der also Deutsch, wenn man jetzt hier schon von Nationalitäten und von Religionsgemeinschaften spricht, mein Mann, der bekannte Klaus Habrecht,
Journalist und Produzent,
der ist ja, und deshalb bin ich also jetzt auch noch etwas sprachgehemmt, erst vor ein paar Wochen gestorben. Und er ist vor allem Journalist gewesen, aber ein Protestant und ein schwäbischer Pastorensohn, also ein ganz überzeugter, auch durch den Vater, und in dessen Familie war eine ausgesprochene Anti-Nazi-Familie, wo einige Mitglieder dieser Familie umgebracht worden sind oder Selbstmord begangen haben, weil sie sich offen über dieses entsetzliche Regime geäußert haben. Ich bin also jetzt dann nach Frankreich gegangen und lebe da natürlich in einem, eigentlich wie in einem bisschen wie in einer Glaskugel. Nicht? Wenn Sie heute einen jungen Menschen in meinem Dorf fragen, über was ein KZ war und so weiter, da gucken sie sie eigentlich nur dumm an, weil sie eigentlich nicht wissen, worüber ich spreche.
Ja. Wie ist das überhaupt mit der Erinnerung, wenn Sie, auch gerade Sie, Frau Wallfisch, wenn Sie viel, also wenn Sie darüber erzählen, über das, was Sie erlebt haben, lebt ja immer wieder alles auf.
Na sicher, man erlebt auf.
Wissen Sie, es ist sowieso immer da.
Ich werde etwas sagen, man kann solche Sachen nur machen, wenn man vollkommen trocken und distanziert ist. Ich meine, ich habe da keine großen emotionellen Experiences. Mhm. Wenn ich meine Geschichte lese, mache ich es sehr oft. Und wissen Sie, nichts ist more counterproductive, ich weiß nicht, wie man das auch sagt.
Kontraproduktiv.
Macht ja
widersprüchlich.
Ja, also wenn man da ein Survival, ich kenne solche Situationen, wenn da ein Überlebender sitzt und dann plötzlich anfängt zu heulen. Wer will das sehen? Kein Mensch will das sehen.
Vielleicht, wer kann damit fertig werden? Man wird damit nicht fertig.
Also soll es nicht machen. Mhm. Aber das Einzige, was wichtig ist, dass diese Jugend verstehen sollen, was da passiert ist. Aber ich habe sehr gute Erfahrungen in den Schulen hier und auch mit den Lehrern.
Wie ist die Reaktion der Kinder?
Bitte?
Wie ist die Reaktion der Kinder?
Ausgezeichnet. Ich meine, die Leute sagen immer, so still waren die noch nie. Da sage ich, bei mir hat noch nie jemand gemuckst. Die interessieren sich, die Kinder. Die sollen nur anfangen, irgendeinen Krach zu machen, dann gibt's Krach. Aber ich bin sehr beeindruckt von der Hingabe der jungen Lehrer. Ich meine, das ist ja eine ganz andere Generation. Für sie ist doch das wirklich Geschichte, nicht? Dass sie so noch engagiert sind. Und also ich habe sehr positive Erfahrungen in den Schulen, muss ich sagen.
Was mich da auch in dem Zusammenhang interessieren würde, es ist ja, Sie sagen sehr engagierte Lehrer, das klingt sehr positiv und auch sehr interessierte Kinder. Denn man muss ja auch aufpassen, dass dieses Erinnern nicht eine Pflichtübung wird.
Sicher. Und ich glaube, es gab mal eine Zeit hier in Deutschland, wo man das übertrieben hat mit dem Holocaust. Man macht den Apparat an Schulen, hat man schon wieder den verdammten Holocaust. Man kann nicht von den jungen Menschen verlangen, dass sie ständig interessiert an dem Holocaust. Was geht mich das an, ist die normale Reaktion. Aber ich glaube, es ist ein bisschen beruhigt jetzt. Ich weiß nicht. Bin ich oft genug hier. Man muss vorsichtig sein, nicht zu viel von diesem Zeug.
Sie, Frau Habrecht, haben vorhin ja gesagt, wie Sie beide überlebt haben und dass Sie auf Ihre Schwester angewiesen waren. Wie ist das, in diesem Feld darüber zu sprechen, über das, was man erlebt hat? Waren Sie sich da immer einig oder haben Sie das überhaupt miteinander abgesprochen oder sich das jeder überlassen?
Denken Sie sich nicht, dass wir ständig über Holocaust sprechen. Wir sprechen nicht so viel. Manchmal ist es sehr interessant, wenn man sich
glaube, trifft. Ich mache ja ungern Reklame für dich, wie du weißt.
Ja, dann tue es noch nicht.
Aber einer der Gründe, warum das Buch, was meine Schwester geschrieben hat,
Ihr sollt die Wahrheit erben,
so ein überraschender, eigentlich doch ein überraschend großer Erfolg war, ist, dass er mit totaler Sachlichkeit geschrieben worden ist. Und ich glaube, diese Sachlichkeit ist ganz, ganz wichtig, weil Auschwitz kann man einem, der da niemals war, und man kann es keinem erklären. Es ist so absurd und es soll ja auch nicht verstanden werden, weil es eigentlich so etwas ja doch hätte nie geben sollen. Und ich also im Gegensatz zu meiner Schwester, die also, wie mein verstorbener Mann zu sagen pflegte, auch hinter Pfui Teufel in die Schulen geht, um über diese Zeit zu sprechen, das mache ich also auch noch in kleinem Maße in französischen Schulen. Da ist natürlich ein völlig anderes Publikum, was die Kinder anbetrifft, nicht? Die kommen aus Algerien, die kommen aus dem Maghreb. Die Kinder sind fabelhaft. Ich habe gelernt, dass was immer das Thema ist, was immer der Vortrag ist, man muss immer die Leute erstmal zum Lachen bringen. Und dann muss man den Kindern auch natürlich, abhängig von dem Alter, in dem sie sich befinden, anhand eines handfesten Beispiels versuchen zu erklären, in was für einer Situation man sich damals befunden hat. Und den sage ich dann immer, stell dir vor, ihr sitzt jetzt am Abend, alle mit den Eltern zusammen, esst, trinkt sogar ein bisschen verwässerten Wein und so weiter. Und dann haut jemand auf die Tür und kommt rein und holt eure Eltern weg. Und ihr seht die nie mehr wieder. Nicht? Und da haben sie den Mund offen. Nicht?
Ja.
Weil sie sich das wirklich einfach nicht vorstellen können.
Für ihr Engagement, für Verständigung als Zeitzeugin sind die Schwestern Lasker Wallfisch und Lasker Habrecht ausgezeichnet worden. Wir haben sie hier zu Gast. Im Gespräch heute Renate Lasker-Habrecht und Anita Lasker-Wallfisch. Ich möchte die Gelegenheit mal nutzen, nicht nur über Tod und Vernichtung zu sprechen, sondern erst mal von dem zu hören, was da vernichtet wurde. Erzählen Sie uns doch bitte über Ihr Familienleben. Sie beide sind 1924, 1925 geboren in Breslau. Sie hatten eine ältere Schwester. Wie würden Sie sagen, wie war Ihr Familienleben? Wenn Sie sich erinnern?
Fantastisch, würde ich sagen. Ich habe nur gute Erinnerungen von Harmonie und wir haben auch sehr, sehr viel Freiheit gehabt, mehr als so meine Mitschüler. Ich denke mir so, wenn ich mal eine schlechte Arbeit gehabt habe, musste ich sie nicht unbedingt zeigen. Wir hatten viel Freiheit, nicht? Man hat uns irgendwie vertraut.
Absolut.
Es war eine ausgezeichnete, gute, typisch kulturbesessen, ja. Mein Vater hat darauf bestanden, dass wir Französisch sprechen am Sonntag. Wir hatten eine Gouvernante. Wir fanden das furchtbar blöd. Wer braucht hier Französisch zu sprechen? Aber so war das, ja. Dann hatten wir dieses...
Sie haben sich geweigert, Französisch zu sprechen.
Ich habe nicht meinen Mund aufgemacht am Sonntag. Blöd hier Französisch. Wer kann das schon verstehen, wenn man ein Kind ist? Nicht? Weil jetzt habe ich es verstanden. Außerdem haben wir jeden Sonnabend, da war das ein Ritual, wollten wir zu Hause sein, gab es schönen Kaffee und Kuchen und wir haben die Klassiker gelesen.
Alle zusammen?
Ja, ja. Darf ich dich unterbrechen? Einen Moment. Wir haben nicht nur die Klassiker gelesen, sondern mein Vater hat aus seinem Kriegstagesbuch vom Ersten Weltkrieg vorgelesen. Und wenn es zu blutig wurde, hat er die Seiten überschlagen.
Ja, und das fanden wir auch ziemlich langweilig, glaube ich.
Das fanden wir sehr langweilig.
Also wir waren freche Kinder, nicht wahr?
Ja, das
aber das Endresultat ist, dass ich weiß, dass es einen Goethe und einen Schiller gab und dass ich den Faust beinahe auswendig konnte. Jetzt in der Schule ist mir manchmal kommt eine Situation, fragt mich jemand, ob ich noch religiös bin, ja, ob ich religiös bin. Da sage ich, nun lies mal, was der Faust im Gretchen gesagt hat. Ihr kennt doch den Goethe.
Mag dann keiner zugeben.
Macht einem etwas Sorge, nicht? Ihr habt hier so fantastische Leute gehabt. Der Goethe, Schiller, Heine, okay, der war ein Jude, aber ich meine, Heine, das ist geradezu faszinierend. Ich lese das jetzt noch. Alles in Reim, was der geschrieben hat. Das weiß man heute nicht mehr. Also das war unser...
Und das haben Sie genossen, als Kinder auch, mit Ihren Eltern zusammen?
Vielleicht haben wir gedacht, ein bisschen langweilig.
Ja, aber man hat
das
wie mit der Muttermilch hat man das aufgenommen.
Absolut, ja.
Musik war genauso. Sie haben alle ein Musikinstrument gespielt.
Ja, arme Renate sehr ungern auf der Geige herumgekratzt.
Sie haben Geige gespielt. Ich habe das mich nämlich gefragt, welches Instrument
Sie
gelernt
haben. Sie hatte eine schlechte Lehrerin, glaube ich. Die hast du auch,
Ich habe aber auch, und das will ich doch mal so sagen, und das zeigt mal wieder, wie bescheiden ich bin. Ich habe mir gesagt, es sind so viele gute Musiker in unserer Familie. Warum muss ich auch noch Geige spielen? Ich hatte aber dafür eine sehr hübsche Stimme.
Ah ja, sie hat gesungen. Unterm Weihnachtsbaum hast du gesungen, in Auschwitz.
In Auschwitz, dank der deutschen Sentimentalität, wo Weihnachten immer fantastisch gefeiert werden muss, haben sie sich also auch nicht geniert sich, in die Mitte von Auschwitz einen großen Weihnachtsbaum hinzustellen, während die Kamine mit den Leuten, die gerade vergast wurden, rauchten, war ich auserwählt, aber Gott sei Dank ist es nie mehr dazu gekommen, weil ich zu krank wurde. Ich musste ein deutsches Weihnachtslied singen, nämlich Leise rieselt der Schnee. Das habe ich nie vergessen. Aber jedenfalls, wir kommen beide aus einer kultivierten, aber eigentlich sehr unfrommen Familie.
Also Religion spielte keine große Rolle?
Überhaupt. Also Religion, soweit ich mich erinnere, und das wirst du dich auch erinnern, meine Eltern gingen, abgesehen wenn irgendeine Feier war, zweimal im Jahr in die Synagoge zum Neujahr und zum Versöhnungstag.
Genau.
Yom Kippur und Rosh Hashanah.
Wenn Sie Ihre Kindheit so schildern und auch die Harmonie betonen, wann haben Sie gemerkt, dass sich was verändert? Ihr Vater war Anwalt, hatte sehr ungewöhnliche oder hohe Klienten. Wann haben Sie das gemerkt?
Ich würde sagen, es war die Atmosphäre so, wenn wir waren ja Kinder, ja? Und da waren Freunde im Haus. Und man ist nach Hause gekommen und in ein Zimmer gegangen, plötzlich ist die Unterhaltung verstummt. Da haben wir schon immer gewusst, hier sprechen die etwas, wo sie nicht wollen, dass wir uns Sorgen machen. Also das ging schon wahrscheinlich seit 33. Aber wir waren ja so jung, wir haben es nicht unbedingt gemerkt, wie seriös die ganze Sache ist. Und ich meine, sie hat ja den Höhepunkt auch erst in der Kristallnacht erreicht. Da hat sogar mein Vater, der ein begeisterter Deutsche war, Eisernes Kreuz.
Sie haben eben vom Kriegstagebuch gesprochen.
Bitte?
Sie haben eben vom Kriegstagebuch gesprochen. Er war ja im Ersten Weltkrieg gewesen.
Begeisterter Deutscher. Ja. Wie gesagt, der Hitler, die Deutschen können doch diesen Wahnsinn nicht mitmachen und so weiter. Aber dann am 9. November hat man gewusst, ja, also jetzt muss man raus, aber da war es zu spät.
Ihre Schwester hatte vorher.
Naja, die war schon älter, die konnte schon machen, was sie wollte. Und sie war eine begeisterte Zionistin und sie wollte dieses Palästina aufbauen und sie wollte Handwerkerin werden, was natürlich nicht in unsere Familie gepasst hat. Man geht auf die Universität, ja, also.
Ja, meine aber man hat sie gelassen.
Ja, naja, was konnte sie machen? You can't stop your children. Und sie ist dann Tischlerin geworden. Ja.
Eine gute Tischlerin.
Ja. Und sie ist eben vorher aus
Deutschland. Die ist im letzten Moment quasi über England nach Palästina. Ich glaube, es war ihr Auftrag, verschiedene Kinder aufzugabeln, so auf dem Weg in Holland, um sie dann nach Palästina zu bringen. Aber der Krieg brach aus, als sie in England angekommen ist.
Sie haben eben gesagt, nach der Pogromnacht war allen klar, was für eine Gefahr bestand. Sie haben in Ihrem Buch, Sie haben Ihr Buch eben auch schon erwähnt, Ihr sollt die Wahrheit erben. Da haben Sie für Ihre Kinder aufgeschrieben, was sich ereignet hat, wie sich alles abgespielt hat. Das Buch, Sie haben es gesagt, ist viel, vielfach verkauft worden. Darin sind Briefe abgedruckt. Der Bruder Ihres Vaters war in den USA, Ihre Schwester eben in Großbritannien. Und es sind ganz viele Briefe da abgedruckt, wie verzweifelt Ihr Vater versucht hat, nach 39 die Familie doch noch rauszubringen aus Deutschland. Und immer verzweifelter wurde am Anfang für Sie vier, für sich, Ihre Mutter und Sie beide, später nur noch für Sie beide versucht hat, sie aus Deutschland rauszubringen. Diese Verzweiflung, war die spürbar dann? Haben Sie das als Kinder mitbekommen?
Bestimmt. Wissen Sie, man kriegt Fragen gefragt für Dinge, die sich vor 90 Jahren oder 80 Jahren abgespielt haben. Sicher haben wir es gespürt. Was meinst du?
Ja,
man hat es gespürt. You know. Es war nicht normal, was hier passiert ist. Nicht wahr?
Ich, man durfte nicht mehr deutsche Angestellte haben. Ich, mein Vater musste seine
Sekretärin nach 8 Uhr ausgehen, einen gelben Stern tragen, zu bestimmten Zeiten einkaufen. Man war mehr und mehr
Ihre Schulen waren geschlossen. Sie haben andere Schulen besucht. Sie durften keinen Cellounterricht hatten Sie mehr?
Ja, waren keine Lehrer mehr da. Und dann bin ich, weil ich war in Berlin bei der Kristallnacht. Denn hier habe ich noch einen Lehrer gefunden, aber nach der Kristallnacht schnell nach Hause. Ich glaube, du warst auch hier. Nein, waren wir nicht auf dem...
Genau, habe meine Handtasche im Zug liegen gelassen.
Genau, ja. Kommt ein Anruf von meiner Mutter, kommt sofort nach Hause, nicht wahr? Also da hat man gewusst, jetzt geht's los. Trotzdem gab das noch irgendeine Hoffnung, nach Italien zu gehen. Ich habe nie genau verstanden, was da los war. Aber wie Sie sehen, es ist ja alles nicht gelungen.
Es ist nicht gelungen, Sie sind nicht aus Deutschland herausgekommen. Die Schwestern Anita Lasker-Wallfisch und Renate Lasker-Habrecht zu Gast hier im Gespräch. Unsere Gäste, Anita Lasker-Wallfisch und Renate Lasker-Habrecht, waren 16 und 17, als ihre Eltern aus Breslau deportiert wurden. Alle Versuche, rechtzeitig das Land zu verlassen, haben wir ja eben gehört, waren fehlgeschlagen. Sie hatten eine Aufforderung erhalten, sich am 9. April 1942 zum Transport einzufinden. Dachten Sie, oder stand im Raum, dass Sie mit Ihren Eltern mitgehen?
Ja, da kommt wieder mal Charakter meines Vaters, den ich mehr und mehr bewundere, as time goes on. Natürlich, das Normale ist, dass Kinder mit den Eltern mitgehen wollen, nicht wahr? Und dann sagt unser Vater zu uns, also ich gehe jetzt mal bei der Gestapo fragen, ob ihr mitkommen dürft. Ich bin sicher, der ist nie hingegangen. Wir haben nicht weit von dem Gestapo-Gebäude gewohnt. Der ist, glaube ich, dreimal ums Haus gegangen und zurückgekommen und gesagt, nein, ihr dürft nicht. Wo wir hinkommen, kommt man zeitig genug hin. Mein Vater hat genau gewusst, was los ist.
Ja. Also genau gewusst, weiß nicht, aber er wusste.
Ja, aber es ist besser, wenn ihr vorläufig noch bleibt. Dann da, wo wir hingehen und so weiter.
Wenn Sie sagen, er hat gewusst, auf jeden Fall, was da wohl auf ihn und Ihre Mutter wartet. Was haben Sie denn geahnt? War das ein Abschied für Sie für immer?
Oder? Das war so banal im Grunde, nicht? Auf Wiedersehen. Goodbye. Kann ich so eine Situation
vorstellen? Nein, ich kann sie mir überhaupt
nicht vorstellen. Der Sammelplatz in Breslau, das war am Schießwerder. Das war so ein Amusement Park, nicht? So ein,
also ich weiß, irgendwie schon ein außerordentlich sympathischer Name, nicht? Schießwerder,
ja. Und da gab es eine Schiene. Und da ist wahrscheinlich der Zug dann direkt irgendwie nach dem Osten gefahren. Da haben sich also Hunderte von Menschen versammelt.
Mit einem kleinen Köfferchen.
Ja. Was einem sowieso abgenommen wurde. Ne? Mhm. Aber wissen Sie, ich habe einen Mann kennengelernt, einen Professor Jonser, ein Pole, der in Breslau auf der Universität gearbeitet hat. Und er hat mir gesagt, als ich einmal in Breslau ihn getroffen habe, ich werde dich mal jetzt auf eine Dokumentationsstelle bringen und ich werde dir die Lasker-Akte rausgeben lassen und die guckst du dir an und die sind nummeriert, die Seiten, und alles, was dich interessiert, schreib einfach die Nummer auf und ich fotografiere das dann und schicke das. Ich habe Dokumente, das würden Sie nicht glauben, was die in der Lasker-Akte, die so dick war, drinsteht, wie zum Beispiel ein Brief an einen Herrn Eschenbach. Lieber Herr Eschenbach, der Jude Lasker ist jetzt abgeschoben, Sie können seine Wohnung haben. Es kommt eine Antwort von Eschenbach. Aber der Kochofen fehlt und noch irgendetwas fehlt. Erinnerst du dich? Da sind die noch ins Gefängnis, waren wir schon im Gefängnis. Da ist ein Gestapo-Mann ins Gefängnis gekommen und hat uns verhört, was ist mit dem Kochofen passiert. Unfassbar. Also ich habe ihm vielleicht gesagt, ich glaube nicht, dass mein Vater ihn abmontiert hat und sich auf den Rücken geschnallt hat. Alles immer handschriftlich, die haben nicht mal eine Schreibmaschine gehabt. Das zeigt Ihnen das Niveau dieser Leute.
Ja. Sie haben eben bei der Geschichte mit dem Kochofen erwähnt, dass Sie im Gefängnis waren. Sie beiden Schwestern haben versucht, in der Papierfabrik haben Sie mit französischen Kriegsgefangenen, Sie konnten ja Französisch, und ja, fälschten irgendwann auch Papiere für sich und versuchten, Sie zwei dann noch zu fliehen. Ja. Haben Sie da eigentlich, das ist ja eine unglaublich mutige Tat. Waren Sie sich da, ich frage Sie auch als Schwestern, waren Sie sich da einig oder mussten Sie eine
oder andere überreden? Ich weiß gar nicht, wie wir waren frech.
Ja.
Wir waren freche Kinder und ich glaube, es hat uns nie in den Kram gepasst, da zu sitzen und zu warten, bis so ein Schnöslein abholen kommt, um einen tot zu machen. Ja. Ich glaube, das war so the basic idea. Ja. Also, die wollen uns töten. Sollen sie uns für etwas Besseres töten, als dass wir zufällig als Juden geboren sind? Ja. Wenn ich jetzt so zurückdenke, das muss wohl das Motiv gewesen sein. Wir sitzen hier nicht einfach und warten, bis die uns abholen.
Die Flucht ist aufgeflogen. Sie sind im Zug noch verhaftet worden auf dem Breslauer Bahnhof.
Auf dem Bahnhof von Breslau sind wir verhaftet worden.
Ja. Und ich habe noch gehofft, dass die Renate wegkommt, denn die
war
schon
im Zug. Weil
sie
waren im Zug und haben einen Koffer verpackt.
Schon im Zug.
Die war schon drin, ja.
Und ich habe auch gesehen, dass die Anita mit zwei Freunden, die uns rührenderweise an den Bahnhof begleitet haben, dass da ein SS-Mann dabei stand mit einem langen Ledermantel. Und da bin ich wieder aus dem Zug rausgekommen und habe gesagt, ich...
Hat sich dazu gesellt.
Gab es die Idee bei Ihnen, gab es den Moment, wo Sie gedacht haben, ich kann fliehen?
Nein, ohne die Anita wäre ich nicht gewesen.
Aber jetzt werde ich Ihnen noch eine Geschichte erzählen, die interessant ist, mit dem Koffer. dass wir verhaftet worden sind, haben wir wohl jeder einen Koffer gehabt. Ja? Und das erste Meeting mit der Gestapo war, wir sollen die Koffer identifizieren. Ja, das ist mein Koffer, das ist Ihr Koffer, fertig. Jetzt vergehen Monate im Gefängnis und ich werde nach unten gerufen, wie das so hieß, denn ein Koffer sei angekommen. Ich soll ihn doch mal identifizieren.
Denn es war der Koffer, den Sie schon im Zug verstaut haben.
Wahrscheinlich war das Ihr Koffer, ja, das hat er Sie drin
gelassen. Der ist alleine
genau.
Richtung Frankreich
dieser
gefahren.
Dieser Koffer, den musste ich also identifizieren. Okay, dann aufgemacht, ich habe meine Sachen wiedererkannt. Okay, ja, das ist mein Koffer. Irrsinn, nicht?
In diesen Kriegswirren sich vorzustellen, dass ein Koffer, ein menschenloser Koffer
ein
wieder zurückkommt.
Ein falsch beschriebener Koffer kommt wieder ins Gefängnis.
Und wird Ihnen vorgelegt.
Aber jetzt kommt der Clou, dass wir also jeden Tag da herunterspaziert sind, um im Kreis herumzulaufen im Hof. Und meine Schwester, und sind wir an den Beamtinnen, an den Wärterinnen vorbeigegangen. Und nicht alle haben Uniform angehabt. Sagt Renate Miet, weißt du, die hat ein Kleid an, das kommt mir sehr bekannt vor. Wenn wir mal gucken. Und beim Zurücklaufen, meine Mutter hat unsere Kleider gemacht. Die hat recht. Die trägt mein Kleid. Und da haben wir sie noch ein paar Tage lang beobachtet. Also was ist geschehen? Der Koffer war also da im Dingse. Und die Wärterin helped themselves. Ja.
Ja.
Aber wir waren die Verbrecher.
Ja. Ja, sie sind... Dann also im Gefängnis gewesen, Sie im Zuchthaus, Renate?
Nein, wir waren im Gefängnis und wussten, dass früher oder später ein Prozess auf uns zukommt. Also es gab einen Prozess ohne Anwalt. Das Gericht hat sich verhältnismäßig anständig verhalten uns gegenüber. Sie haben uns nicht angebrüllt oder irgendwas. Aber jedenfalls dann wurde das Urteil gesprochen und da bekam die Anita 18 Monate Gefängnis. Und ich 3,5 Jahre Zuchthaus, das gab es damals. Ich kam als Erste weg ins Zuchthaus, musste mich also von Anita verabschieden und glaubte nicht, dass ich sie jemals wiedersehen würde. Und da kam ich ins Zuchthaus und hatte dann eigentlich gehofft, dass ich da vielleicht werde bleiben können, bis der Krieg zu Ende ist. Dem war aber nicht so, das Zuchthaus war insofern für mich erfrischend. Ich meine, es war schrecklich, weil ich nicht mehr meine Schwester hatte. Aber ich hatte eine Einzelzelle. Und das ist in einer Haftanstalt was Wunderbares. Nicht, dass man nicht sieht, wie der andere Leute aufs Klo geht. Nicht? Denn da gab es einen Kübel und da wurde reingeschissen. Anderes Wort kann man dafür nicht benutzen. Und ich kriegte dann als Arbeit im Zuchthaus, und das war also ziemlich schlimm, denn ich durfte natürlich nicht mit den anderen Häftlingen zusammen in die Freistunde gehen, und kriegte also Arbeit in die Zelle gebracht. Und diese Arbeit bestand aus stinkenden Männersocken. Und die sollte ich auftrennen. Alle solche Fädchen waren das. Wieder zusammenknoten und dann Socken für die Front.
Stricken.
Und da habe ich, glaube ich, das ist auch das einzige Mal, dass ich im Zuchthaus geweint habe, weil ich gedacht habe, ich kann das nicht machen. Was wird jetzt mit mir passieren? Aber die Frau, die diese Arbeit brachte, war anständig. Ich habe gesagt, ich kann das nicht. Ich konnte schon in der Schule nicht stricken. Und dann durfte ich, und das war für den Export, denn das war ja in Deutschland auch nicht mehr so einfach, Einkaufsnetze filieren. Und ich habe heute noch, wenn Sie genau den Daumen angucken, die Narbe, wo ich immer den Filierknoten anziehen musste. Nun ja, und dann eines Tages, leider Gottes, also ich war einige Monate in dem Zuchthaus, wurde ich zur Kommandantur gerufen nach unten und dann hieß es also Sarah Lasker mit allen Sachen, hieß das dann. Und das bedeutete die Holzpantinen, den Blechnapf und die mottige Decke und musste runtergehen. Und da stand ein SS-Mann und der gab mir ein Papier und sagte, ich solle also jetzt unterschreiben, dass ich jetzt freiwillig nach Auschwitz...
Freiwillig.
Und am nächsten Tag bin ich dann nach Auschwitz gebracht worden.
Erinnerungen hier im Gespräch von Renate Lasker-Habrecht. Anita Lasker-Wallfisch und Renate Lasker-Habrecht zu Gast im Gespräch. Wir haben eben, Frau Habrecht, gehört, wie Sie dann eben doch den Weg nach Auschwitz antreten mussten. Sie, Frau Wallfisch, waren schon in Auschwitz. Auch beide waren Sie als quasi Kriminelle nach Auschwitz deportiert worden, nicht als Jude. Und das war ein entscheidender Unterschied, weil man so der Selektion entgangen ist.
Nicht nur wegen der Selektion, aber normalerweise sind ja Riesentransporte mit Zügen angekommen, also tausende von Menschen von irgendwoher aus Ungarn oder. Aber wir waren da, wir Verbrecher waren, was gut war, so man ganz, mit ganz wenigen Menschen angekommen. Ich bin dann von Breslau in einem Gefängniswaggon, wo Zellen drin waren. Wir sind separat eingeschlossen worden. Und kaum, wir waren vielleicht 10 Leute, ja, also alles Verbrecher. Das hieß also, dass wir die erste Hürde bereits überstanden haben. Da gab es keine Selektion. Also wir waren jetzt in Auschwitz, nicht wahr, am Abend. Und Auschwitz ist schwer zu beschreiben, wissen Sie. Alles, was mir einfällt, ist ein irrsinniger Gestank. Also die verbrennenden Leichen.
Und es war taghell erleuchtet.
Das ist komisch, als wir angekommen sind. I don't know, maybe. Aber Krieg. Gestank, Geschrei, Hunde und Menschen in solchen Umhängen, also das waren die Deutschen. Das war also Auschwitz. Und dann am nächsten Tag sind wir in eine andere Baracke gebracht worden und da fing die Zeremonie an. Die Haare werden rasiert, man wird tätowiert und die Kleider werden einem abgenommen. Meistens ist man nackend, wissen Sie, das ist auch noch besonders angenehm. Und das wird alles von Gefangenen gemacht. Mhm. Und die sind immer sehr erpicht darauf, du kommst von draußen, die haben nicht gewusst, ich komme nicht von draußen. Wie geht's mit dem Krieg? Und da kommt so eine Unterhaltung dann zustande, nicht wahr? Und da habe ich ihr also wirklich irrsinnig, es passte nicht in den Rahmen, ihr gesagt, ich spiele Cello. Fantastisch. Mhm. Also das war der Anfang der Geschichte. Hier gibt es ein Orchester, die brauchen dringend jemand, der tiefe Noten spielen kann. So kam ich also in das
reiner Zufall.
Ja, also ich war direkt ein VIP, denn die, verstehen Sie, wenn dort schon jemand gewesen wäre, der auch Cello spielt und die wollen zwei Cellos haben, wäre meine Chance schon um 50% darunter gegangen. Aber man hat mich gebraucht. Das war die große Glückssache im Grunde, nicht wahr?
Sie sind dann Alma Rose begegnet, die?
Alma Rose, ja, und dann ist sie gegangen. Die Alma rufen, hier ist eine Cellistin angekommen.
Die
und
die hat war ganz das begeistert. Auschwitz-Orchester geleitet, war selber Tochter des Konzertmeisters Arnold Rose von den Wiener Philharmonikern und auch Nichte von Gustav Mahler. Musik war ihr Leben, aber in Auschwitz ein Orchester aufzubauen, unvorstellbar.
Das waren meistens junge Mädchen, so wie ich. Und vielleicht 5 Leute, die haben ihr Instrument spielen können. Und die arme Alma musste aus dieser Kakophonie da etwas kreieren. Und das hat sie dann auch gemacht, aber wahnsinnig streng. Und
als ich dann eine Woche später kam, also auch mit bellenden Hunden und allem drum und dran, und ein Mädchen dabei war, mir die Haare abzurasieren, und ich saß auf so einem Stuhl und gucke auf einmal auf die Erde und sehe ein paar Haarfaltschuhe, das sind solche Sportschuhe, schwarze mit roten Schnürsenkeln. Und ich sah diese Schuhe kenne ich doch. Und dann habe ich das Mädchen gefragt, weißt du, woher diese Schuhe kamen? Weil man hat uns ja alles abgenommen. Und da sagte sie, ja, da ist eine vorige Woche gekommen und die ist im Lagerorchester. Und da sage ich, das kann eigentlich nur meine Schwester sein. Ja. Und da ist die losgerannt, obwohl sie das nicht hätte dürfen, und hat Anita geholt. Und dann kam sie. Und so haben wir uns wiedergefunden.
Ein paar Schuhe. Aber das Interessante ist, dass wir diese Schuhe waren ja helles Leder normalerweise. Ich muss wohl irgendwas drauf vergossen haben, wahrscheinlich Tinte. Und unsere Mutter war wahnsinnig wütend. Die Schuhe waren ruiniert. Die einzige Möglichkeit, mich in diese Schuhe wieder reinzukommen, ist Schwarzschwärm. Schwarze Schuhe ziehe ich mir auch nicht an. War ein ständiger Krach mit den Schuhen. Ich weiß nicht, wer die Idee hatte, die roten Dinge mit riesen Bommeln am Ende. Also die waren einzigartig auf der Welt. Die konnte man nicht verkennen. Nein. Also wenn das unsere Mutter gewusst hätte, die so wahnsinnig wütend war, dass ich sie ruiniert habe, hätte ich sie nicht ruiniert, hätten sie wir uns nicht erkannt. Ja. Also von solchen Blödsinnigkeiten hängt man.
Wahnsinnig wütend war die Mutti nie.
Ach, ich glaube, mit den Schuhen war sie schon.
Never mind.
Ja, whatever.
So hatten Sie sich wiedergefunden. Sie hatten, was haben Sie ja vorhin erwähnt, diese einzigartige Stellung als Cellistin in dem Orchester und waren deswegen in einer ganz anderen, in einer privilegierten Situation und konnten Ihrer Schwester auch helfen.
Ja.
Wie kann man sich überhaupt das vorstellen, auch untereinander, die Mädchen, die Frauen im Orchester, konnte man es sich leisten, in Auschwitz, in Birkenau, zusammenzuhalten, oder musste nicht jeder für sich selber sorgen?
Nein, man konnte. Man konnte zusammenhalten und man konnte auch anders. da war alles. Das war ein Mikrokosmos. Ja, das hängt davon die Menschen ab. Aber wir haben Riesenglück gehabt, denn wir haben zusammengehalten in diesem Orchester.
Ich bin oft zu dir gekommen, um Suppe von dir zu holen.
Ja, aber man hat sie gar nicht reingelassen in den Block. Also die hat, wie diese Dame ausgesehen hat, da gibt es keine Worte, das zu beschreiben. Die war mehr tot als lebendig.
Sie haben Typhus gehabt, Frau Habrecht?
Typhus, Bauchtyphus, Flecktyphus, Löcher in Beinen. Und ich habe mir schon gedacht, enough. Aber Sie sehen hier, 92 Jahre alt, wir strampeln immer noch auf der Erde herum. So kann man nie wissen. Nie.
Irgendwann nahte die Front und Auschwitz wurde aufgelöst. Sie wurden nach Bergen-Belsen geschickt.
Verbracht.
Also,
glaube ich.
Ja, in ein Lager in Bergen-Belsen, in ein totales Chaos.
Belsen, ja, das war da das Ende, nicht wahr? Niemand hat mehr.
In jeder Hinsicht, ja.
Ja.
Da hat man auf Leichen geschlafen.
Im wahrhaft letzten Moment im April 1945 ist Bergen-Belsen befreit worden. Sie waren frei. Was heißt denn das eigentlich? Mit was für Plänen, mit was für Ideen stehen Sie als junge Frauen in dieser Situation? Das würde ich
nicht nur junge Frauen, aber deutsche Jüdinnen.
Aus Breslau kommend.
Dann haben wir gemerkt, dass wir immer noch Probleme haben. Denn stellen Sie sich vor, also die Engländer finden diese Desaster davor. Was ist natürlich ihr Plan, ist, die Leute nach Hause zu schicken. Ich war mal loswerden, diese Leute, nicht wahr? Und das war okay mit den Franzosen, mit den Belgiern, mit den Holländern, mit normalen Ländern. Wenn man meine Schwester und mich gefragt hat, was seid ihr denn? Naja, wir sind Deutsche. Damals Deutsch zu sein, war nicht so eine gute Reklame. Mhm. Also wir sind nicht wirklich deutsch, obwohl wir sind hier geboren. Wir sind jüdisch. Auch nicht immer so gern gesehen.
Es hat am Ende noch lange gedauert, bis Sie beide nach London.
Ganz lange.
11 Monate haben wir noch verloren von unserer Jugend, die man uns sowieso gestohlen hat. Ne? Aber endlich kamen wir an in England. Aber ich meine, man kann das jetzt so vergleichen mit der Flüchtlingspolitik hier, nicht wahr? Länder sind nicht gleich bereit, ihre Tore aufzumachen. Ne?
Ihr Weg hat Sie dann weitergeführt. Sie haben, Frau Habrecht, erwähnt, dass Sie viele, viele Jahrzehnte mit Klaus Habrecht in Frankreich gelebt haben. Sie haben auch in Amerika, Sie haben in Großbritannien gelebt. Wenn Sie jetzt zum Schluss noch einmal, auch im Alter von weit über 90, was wünschen Sie sich, wie in Zukunft wir Deutschen diesen Geschichten umgehen, wenn Zeitzeugen nicht mehr erzählen können?
Mein Wunschtraum wäre, okay, Sie müssen das akzeptieren, das ist hier passiert. In einem Kulturland hat man plötzlich Leute isoliert, beraubt und letzten Endes getötet. Was mir heute wichtig ist, weil so viel Schlimmes passiert in der Welt und so viele Halbwahrheiten an der Television sind und niemand genau kapiert, was eigentlich zum Beispiel in Israel passiert. Wird nie ehrlich gesagt, was da passiert ist. Aber das war eine wunderbare Gelegenheit, unseren unterdrückten Antisemitismus, der nicht gesellschaftsfähig war. Sie wissen, wovon ich spreche. Es gibt wieder sehr viele Demonstrationen von Antisemitismus. Und was ist das für ein Skandal, dass ein jüdischer Kindergarten bewacht werden muss? Hier stimmt doch etwas nicht.
Wir leben in einer so entsetzlichen Welt im Augenblick, wo so furchtbare Sachen passieren. Und da muss ich sagen, dass ich froh bin, so alt zu sein. Denn ich kann mir nicht vorstellen, was jungen Leuten noch alles bevorstehen kann. Und wenn irgendein Wahnsinniger, dessen Namen ich glaube, ich nicht zu nennen brauche, jetzt hier Amerika regieren soll und den Finger am Knopf hat, um eine Atombombe loszulassen. Alles kann passieren. Also ich bin sehr pessimistisch und sehr egoistisch geworden. Ich will leben und die paar Jährchen, die mir noch bleiben, da will ich mir nicht den Kopf noch zerbrechen. Was kommt noch alles? Klingt sehr, sehr, sehr egoistisch, aber so ist es.
Renate Lasker-Habrecht und Anita Lasker-Wallfisch, danke schön für dieses Gespräch.
The pleasure was ours.